Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deutschrap Plus. Mein Name ist Lennart und ich begrüße diesmal Herzog bei uns im Podcast, denn Herzog bringt nach 3 Jahren wieder ein neues Album raus und befindet sich gerade in seiner Promophase. Wir sprechen über ganz viel verschiedene Dinge, machen eine kleine Zeitreise durch alte Alben, was kam bei den Fans am besten an, was waren seine größten Erfolge, wie hat er seinen ersten Charterfolg gefeiert und natürlich erzählt Herzog auch von dem großen Axel Springer-Skandal, als bei ihm eine Unterlassungsklage reingeflattert ist und er einfach sein Album ja vom Markt nehmen musste. Es geht aber auch um die neue Musik, wie ist das kommende Album entstanden, in welche Richtung geht's musikalisch und Herzog verrät auch exklusiv ein Feature vom Album und natürlich habe ich ihn auch zu seiner Meinung zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland gefragt und wie er mit seiner Verantwortung gegenüber jüngeren Fans in seinen Texten umgeht. Und zum Abschluss beantwortet Herzog auch noch eure Fanfragen. Wir hatten ja bei Instagram einen Fragensticker gepostet und darüber konntet ihr eure Fragen an Herzog stellen. Teilweise habe ich ein paar Fanfragen auch schon während des Interviews eingebaut, wenn es so von der Stelle her gerade gepasst hat. Und die andere Auswahl an Fanfragen kommt dann am Ende. Und an der Stelle lasst uns reinstarten. Viel Spaß mit dem Interview mit Herzog. Ja, heute haben wir Herzog zu Gast, gerade mitten in seiner Albumpromo zu seinem neuen Album Durch meine Wehen und jetzt bei Deutschrap Plus im Interview. Herzlich willkommen, Herzog. Du bist ja gerade auch viel unterwegs, erst Mary Jane und zuletzt in London. Wie geht's dir gerade?
Erstmal danke für die Einladung und mir geht's gut, wie geht's dir?
Auch alles bestens, danke dir.
Das ist schön. Ja, ziemlich busy times, viel unterwegs, viele Videodrehs, zwischendurch auch mal kurz mit der Familie in London abgestiegen, weil die Mary Jane doch einen ziemlich starken Beschlag genommen hat. Das waren ja wieder 3 Tage, ein volles Wochenende, ein wunderschönes Event. Ich habe tausende Fans getroffen und viele alte Bekannte und Freunde. Und das ist eigentlich wie jedes Jahr so ein großes Klassentreffen, wo alle Gurus aus der Cannabis-Szene so zusammenkommen. Und das einzige Problem der Messe ist, dass es zu schnell, zu stark gewachsen ist. Also allein im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Besucherzahl fast verdreifacht. Zumindest habe ich mir das sagen lassen. Also es wurden wohl um die 56.000 Tickets verkauft. Das hatte allerdings auch natürlich zur Folge, dass es Probleme bei der Organisation gab. So Müll zum Beispiel, der vom Vorabend noch am nächsten Morgen da war. Oder gerade am Samstag, wo es dann am allervollsten war auf der Messe, gab es irgendwann, ich weiß nicht mehr um wie viel Uhr, 15, 16 Uhr oder sowas, kurz vor 420, gab es einfach mal einen Einlassstopp. Und da haben sich dann da draußen die Leute gestaut und das waren dann, habe ich auch verschiedene Zahlen gehört, 5.000, 10.000, 15.000 Leute, die da draußen standen, aufgebracht waren, weil sie nicht reingekommen sind. Und die haben ja auch Geld für ihre Tickets bezahlt und dann stehen sie da und kommen nicht rein. Also da ist definitiv noch Luft nach oben und ich hoffe, das werden sie nächstes Jahr ein bisschen besser organisieren.
Mhm. Mary Jane ist ja eine Cannabis-Messe in Berlin, ne? Das wievielte Mal warst du schon da?
Das allererste Mal, ich glaube, das war, lass mich lügen, 2016, als es stattfand, damals noch im Postbahnhof, im alten Postbahnhof am Ostbahnhof. Da war ich aber nur zu Gast geladen und hatte damals auch mein Interview mit der Grow, wo ich dann noch am Ende aufs Cover gekommen bin. Und damals wurde ich eingeladen vom Chef von Rohr, Martin Bürzler heißt er, das ist ein eine sehr berühmte, wenn nicht die berühmteste Bong-Manufaktur der Welt. Die stellen so Luxus-Bongs her und der wollte mir halt eine Bong überreichen und da haben wir dann auch das erste Mal über eine potenzielle Zusammenarbeit gesprochen. 2017 war es dann hinten im alten Funkhaus in, weiß gar nicht wo das ist, da hinterm Sisyphus, ist das Köpenick? Ich glaube, das ist Köpenick. Und da hatte ich dann damals, die waren aber nur zu Gast, die kamen zu Besuch, die Exotic Seed Jungs dann auch hier in Berlin zu Gast, hab die beherbergt und ja, da fing das alles so an, seinen Lauf zu nehmen. Also ich bin tatsächlich von Anfang an dabei, so richtig mit als Aussteller und mit Kooperationen und Partnern vor Ort, so seit 2018.
Okay, alles klar.
Genau, also schon eigentlich immer dabei, davor als Messebesucher und dann auch als Aussteller.
Ja. Können wir gerne reingehen. Was stellst du aus?
Also etwas, was vorher nicht möglich war, da konnten wir natürlich nur Merchandise verkaufen und auf den Online-Shop verweisen. Der Seed-Handel war ja bis zur Legalisierung quasi nicht möglich und ist auch jetzt immer noch so ein bisschen Grauzone und nicht hundertprozentig exakt im Gesetz definiert. Aber es war halt vorher wirklich gänzlich unmöglich in Deutschland. Also wir haben halt Seeds in überhaupt europaweit problemlos verkaufen können unter dem Deckmantel des Souvenirhandels. Aber in Deutschland war das nicht möglich. In Deutschland waren ja die Strafen teilweise echt überzogen. Also klar, nur angedroht, das wäre dann nicht dazu gekommen. Aber wenn du Hanfsamen, die eigentlich als Futtermittel für Vögel gedacht waren, ausgesät hättest, hättest du bis zu einem Jahr Strafe erwarten können. Und das halt für Nutzhanf, ne, der nicht Hai macht. Diese Gesetze sind natürlich hinfällig und existieren so in der Form nicht mehr. Und ja, jetzt können wir natürlich Seeds verkaufen. Die Jahre davor habe ich viel Merch mit Exotic Seed dann verkauft und halt immer auf die Website verwiesen. Aber war natürlich auch mit Rohr zum Beispiel am Stand. Habe dort meine erste und dann später auch die zweite Bon-Kollektion, die ich mit denen als Collab gemacht habe, verkauft. Jetzt bin ich auch mit Kanna gerade ziemlich gut und viel am Machen. Und ja, links und rechts immer für eine Kooperation offen. So, das ja. Muss halt auch irgendwo Sinn machen und zusammenpassen. Und vor allen Dingen auch einfach muss die Chemie stimmen. Also ich mache das nicht wegen dem Geld, sondern wegen der Liebe zur Sache und natürlich auch nur, wenn man sich mit den Leuten versteht. Genau.
Klingt, dass du da gut vernetzt bist, ja.
Ja, kann man so sagen. Also ich war zum Beispiel auch in London letzte Woche mit der Fam und wollte dann da abends natürlich, wenn die da im Bett waren, dann auch nochmal raus, ein bisschen um die Häuser ziehen und einen durchziehen. Und wurde dann von meinem werten Freund Kieran aus Irland, ich kenne niemanden, der so connected ist wie er. Also er ist eh der krasseste, der kennt Floyd Mayweather, Kevin Hart, Mike Tyson, Snoop Dogg, der kennt sie alle so. Und der hat mich halt, dann habe ich den gefragt, Digga, ich bin in London, was kannst du machen? So, er meinte, ja, give me a second, bap, bap, bap. Und dann kam schon über WhatsApp, haben sich die Plugs dann von alleine direkt bei mir gemeldet. Und genau, da wurde ich dann wärmstens empfangen und connected. Und das war auch sehr schön. Also die Weed-Szene im Hintergrund hält auf jeden Fall auch gut zusammen und hilft sich. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Südafrika wäre und ich hätte keinen Plug, dann wüsste ich, welche 1, 2, 3 Leute ich fragen müsste, damit ich dann vor Ort connected bin.
So kann man doch beruhigt auf der ganzen Welt Urlaub machen.
Ja, vor allen Dingen als leidenschaftlichen Cannabiskonsumenten und irgendwo habe ich auch so diesen Patientenstatus, aber ich habe gerade kein aktuelles Rezept und keinen aktuellen Arzt. Da muss ich mich mal wieder drum bemühen, aber ja, jetzt wo man legal auch selber 3 Pflanzen anbauen darf, boomt natürlich nicht nur das Seed-Geschäft, sondern ich bin natürlich auch selber wieder am Growen, versteht sich.
Ist dann überhaupt das Rezept noch gerade notwendig irgendwie oder wird das jetzt gerade so ein bisschen überfällig dann?
Ja, ist immer die Frage, worauf du schielst und ob du dich selber gut versorgen kannst. Ne? Ich bin ja eh großer Fan davon, irgendwie jedem dazu zu raten, selber anzubauen, weil du deine eigene Qualitätskontrolle bist, weil du genau weißt, wie die Pflanze aufgezogen wurde, was gedüngt wurde, wann der Dünger abgesetzt wurde, wie lange getrocknet wurde, fermentiert wurde etc. Also da liegt schon ziemlich viel Macht wieder in den eigenen Händen, als dann irgendwo bei irgendeinem Dealer was zu kaufen, wo du dir hinten raus denkst, so ja, irgendwie war da vielleicht was dran. Also ich erinnere gerne an die Zeit 2006 bis 2010, da war es teilweise sehr, sehr extrem in Deutschland mit gestrecktem Weed. Ich glaube, genau, im Zuge der Weltmeisterschaft 2006. Also ich habe halt selber auch im großen Stil gedealt, so von, lass mich lügen, 2004, 5 bis 2010, 11 so, 10 eigentlich, genau. Und in der Zeit habe ich halt auch das ganze Spektrum da mitbekommen, was da alles an gestrecktem Weed im Umlauf war. Klar, WM 2006, unfassbar viele Millionen von Touris im Land und alle wollten noch mehr verdienen und ja, da fing das so richtig an mit dem gestreckten Weed. Boah, das war auf jeden Fall wild.
Finde ich mega spannend, dass du das sagst. So, also das hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ne, jetzt WM 2006, dass so ein Sportereignis dann sowas auslösen kann.
Also wir haben das so zusammengekoppelt, also beziehungsweise die Schlüsse gezogen, dass das eigentlich nur daran liegen kann, warum auf einmal der Markt mit so viel gestrecktem Weed geflutet wurde. Also da gab es dann Vogelsand, Maismehl, irgendwelche Zuckerbooster, teilweise stickstoffbehandeltes Weed, Weed mit Glasstaub, Weed mit Blei, was denen nicht alles eingefallen ist. Ich kannte selber Ärzte, die haben eine Kiste geholt, also ein Kilo, das aufgemacht und noch sich ein paar Dinge rausgenommen, 50 Gramm und dann mit Wasser da noch so lange reingesprüht, bis das halt wieder ein Kilo wiegt. Also, ja.
Dann hat ja die Politik das gerade noch rechtzeitig durchbekommen, bevor jetzt die EM im eigenen Land gestartet ist diesen Sommer.
Ja, kann man so tatsächlich sehen. Tatsächlich sind sie ziemlich spät dran und das hätte auch alles viel ausgefeilter passieren können. Aber ja, wie das immer so ist, die Mühlen gerade in Deutschland malen irgendwie dann doch ein bisschen langsamer. Wobei es wunderschöne Beispiele gibt, allein mit Tschechien und Portugal, dass es auch Holland, wie gut das funktionieren kann mit der Drogenpolitik.
Denkst du, da kommen wir in Deutschland auch hin? Oder wie stehst du jetzt zu der Legalisierung von Cannabis?
Also grundsätzlich bin ich natürlich der Legalisierung gegenüber ziemlich positiv eingestellt, auch wenn das Gesetz natürlich noch bereits erwähnte Lücken irgendwo hat und sich tatsächlich natürlich auch in der Praxis jetzt über die nächsten Monate und Jahre auch noch bewähren und beweisen muss. Ne? Ich erwarte da auf jeden Fall, dass noch Nachbesserungen erfolgen und grundsätzlich auch viel für den Jugendschutz und die Präventivarbeit natürlich noch getan wird, weil da ist bis jetzt ja gefühlt noch nichts großartig passiert. Immer viel, es wird viel angekündigt, aber das ganze Ding hätte man auch ja ganz anders aufziehen können. Aber es ist ein erster Schritt, es ist ein Schritt in die richtige Richtung und jetzt, wie gesagt, muss erstmal die Praxis kommen und hinten raus können wir immer noch nachbessern. So, dafür sind ja auch Gesetze da, dass man sie auch nochmal feintunen kann. Ne?
Das stimmt. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sich das dann entwickelt. So, ne, irgendwie jetzt so dieser große Knall, wie man es irgendwie erwartet hat oder was davor auch befürchtet wurde oder so, das hat es ja dann am Ende auch nicht so gegeben.
Ja, das ist alles albern, was da auch so polemisch prognostiziert wurde und sowas. Das, ja, viel Verteufelung und am Ende muss man sich ja wirklich auch, ich weiß, oft zitiert und sowas, einfach auch mal an den Zahlen und Statistiken nochmal orientieren, wenn du schaust, wie viele Leute an den Folgen von Tabak- und Nikotinkonsum sterben, wie viele Leute an den Folgen von Alkohol sterben und wie viele Leute an den Folgen von Cannabis sterben. Also ja. So, sorry, worüber reden wir hier? So, da müssen eigentlich zwei andere Drogen, nämlich Alkohol und Zigaretten beziehungsweise Nikotin verboten werden.
Ja.
Um die Leute zu schützen, wenn es darum geht, die Leute zu schützen, weißt du, aber zeig mir mal einen Cannabis-Toten so.
Ja, ich denke, also ne, stimme ich dir völlig zu, auch Alkohol und Tabak betreffend. Und bei Cannabis denke ich so, oder das Einzige, was man, ne, wo man halt schauen muss, da hast du ja auch gesagt, so ist dieses so, ich denke, dadurch, dass man es legalisiert, könnte es halt schon sein, dass es einfacher zugänglich auch für junge Leute ist.
Dementsprechend,
natürlich,
ja.
So oder so kriegst du das irgendwoher, wenn du es willst. Aber wenn die Hürde so ein bisschen einfacher ist. Ja.
Weißt du, wie ich meine? Also dann kanntest du jemanden im Block, der gedealt hat, oder hattest einen großen Bruder, der was für dich mitgebracht hat. Es gab auch früher schon immer einen Weg. So, es ist jetzt nicht durch die Legalisierung so, dass die Wege sich irgendwie krass vereinfacht hätten oder sowas. Ich finde sogar, dass es eigentlich möglich sein sollte, durch eine Legalisierung auch noch mehr Geldmittel zu generieren, eben für Jugendschutz. Und das bedingt natürlich einer grundsätzlich offeneren, liberaleren und bildenderen Art und Weise, mit dem Thema umzugehen. Ne? Das beginnt im Elternhaus, das muss in Schulen und Vereinen fortgeführt werden und grundsätzlich gilt, der Kampf gegen Drogen ist verloren. Also dann kommen wir doch mit einer liberalen Drogenpolitik wie zum Beispiel in Portugal viel weiter, wenn wir kontrollierte Abgabestellen haben und auch dann wirklich die Leute erfassen können. Wer ist denn hier süchtig? Wem können wir helfen? Also Konsum schon gestatten, auch kontrollierte Abgabestellen, aber eben halt auch gleichzeitig mit der Möglichkeit, Hilfe anzubieten, sei es zum Beispiel bei Heroinsüchtigen oder sowas, ne? Da gibt's viele schöne pädagogisch nachhaltige und sinnvolle Ansätze, die in Deutschland leider nicht so verfolgt werden. Obwohl viele andere Länder das gut vormachen. Wirklich auch in Portugal funktioniert das hervorragend.
Ja. Ja, hoffen wir mal, dass das dann so mit der Zeit kommt. Aber ja, man kann ja, so wie du vorhin schön gesagt hast, ne, man kann ja dann, wenn jetzt so Gesetze verabschiedet wurden, dann kann man mit der Zeit lernen und das anpassen und in so eine Richtung bewegen, hoffentlich.
Im besten Fall, plus Politiker sitzen ja jetzt auch nicht bis zum Tod im Sattel ihrer Posten, Ministerposten, auch wenn sie probieren, die möglichst lange zu bewahren und sich hin und her zu schieben. Aber ich meine, wer macht denn die Politik im Hintergrund? Das sind ja nicht die Politiker selber, sondern das sind in der Regel Berater, weil da sitzen dann auf einmal Politiker in Ämtern, Ministerposten mit Thematiken, wovon die teilweise überhaupt gar keine Ahnung haben. Das haben sie nicht studiert. Also brauchen sie einen Berater, der sich oder mehrere Berater, die sich mit dieser Thematik auskennen, entsprechend geschult sind, gebrieft sind, beziehungsweise dann auch den Politiker, der diese Thematik vertritt, entsprechend briefen. Und dann musst du auch wieder gucken, wer sind denn diese Berater? Wo kommen die denn her? Und das ist in der deutschen Bundesregierung leider auch sehr beängstigend und erschreckend, wenn du mal schaust, wie viele Berater da eigentlich von Goldman Sachs sind, von BlackRock sind. Also wessen Interessen werden hier tatsächlich vertreten? Geht's hier um die Interessen des deutschen Volkes oder geht's hier um die Interessen von irgendwelchen größeren Investmentfonds? Ja. Also ja, zieh dir das mal rein, ist ein krasses Rabbit Hole. Also auch Berater von Baerbock, von Scholz etc., alle BlackRock und Goldman Sachs. Selbst Merz, der viele Jahre außerhalb der Politik war, wo war er denn? Bei BlackRock.
Das heißt, du siehst auch keine Gefahr, dass das irgendwie nochmal rückgängig gemacht wird, wenn es jetzt bei der nächsten Bundestags... Ja.
Also es gibt natürlich die hypothetische Variante, dass die CDU mit der AfD koaliert. Und beide haben sich ja schon ganz klar gegen Cannabis ausgesprochen. Wenn jetzt aber die CDU, also davon gehe ich auch nicht aus, dass diese Koalition zustande kommt, außer die CDU macht dann da eine krasse Kehrtwende oder sowas. Aber selbst wenn die CDU mit den Grünen, SPD oder wen auch immer koalieren sollte, ist ja keine der anderen Parteien gewillt, dieses Gesetz wieder einzustampfen, beziehungsweise war auch der Vorschon für eine Cannabis-Legalisierung. Ich denke, da könnte die CDU in keiner Koalition jemanden die Pistole so auf die Brust setzen, dass die anderen Parteien bei der Thematik einknicken, vor allem wenn es dann schon einige Jahre gut lief. Weil selbst wenn die CDU angenommen auch absolute Mehrheit hat, ne, 50,1% hat bei der nächsten Bundestagswahl, dann könnten sie das auch nicht sofort einstampfen, sondern frühestens nach 2 Jahren Legislaturperiode. Und dann wäre das Gesetz schon 4 Jahre innerhalb, immerhin schon am Start. Und ich glaube eigentlich nicht, dass das nochmal eingestampft wird. Aber viel, viel Theorie, viel, viele Hypothesen so, ne?
Schauen wir mal, was die nächsten Jahre bringt und wohin das weiterführt. Und würde sagen, wir kommen mal ein bisschen auf Musik zu sprechen. Ja. Du hast nämlich ein neues Album in der Pipeline und du hast auch, du releast das so auch wie die letzten Alben und die letzten Jahre über dein Label, Bombenprodukt. Genau. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie man sich so die Aufgaben in der Labelarbeit vorstellen kann und auch die Arbeit zusammen mit deinem Bruder, der ja das Album produziert.
Also die Labelarbeit grundsätzlich war früher natürlich noch viel intensiver und es gab wesentlich mehr zu tun als heute. Grundsätzlich, weil ich ja erstmal alle Strukturen schaffen musste, ich alles von null aufgebaut habe und mich da autodidaktisch in ein Thema und auch in eine ganze Branche letzten Endes reingearbeitet habe, die mir vorher total unvertraut war, ne? Und ich hatte damals auch bei uns intern, weil Bombenprodukt hatte ja nicht nur mich und meinen Bruder als Künstler drauf, sondern auch diverse andere Künstler über die Zeit, sind da Leute dabei gewesen, die vielleicht heute nicht mehr so aktiv sind, um mal ein paar Namen zu nennen, Dr. Surabi, Farag, PTK, Sadi Jen, Taylor, S. Monster, da gab es einige. Die haben mich damals immer Papa Herzog genannt, weil ich im Prinzip für alles die erste Anlaufstelle war, weil ich am meisten über alles irgendwie Bescheid wusste. Ich habe auch durch, sag ich mal, Restressourcen aus vergangenen Geschäftszeiten Finanzierungsmittel gehabt und dementsprechend auch alles bezahlt, hab soweit es ging die Jungs mitgemanagt, die sich ja auch teilweise selber natürlich gemanagt haben, hab den ganzen Merchandise gemacht, ich hab den Shop gemacht, ich hatte sogar das Lager bei mir zu Hause selbst eingerichtet und wirklich dann mit den Fans da geschrieben, Kundenbetreuung gemacht, das volle Programm. Ich war mir auch nicht zu schade dafür, für ein Album von einem Künstler oder von mir selber Pressetexte und sowas zu schreiben. Ich habe die Videos früher selber gedreht und geschnitten. Also ich war immer voll drin. Ich habe auch anderen Künstlern sehr viel geholfen und viel Zeit investiert. Ich habe zum Beispiel von Contra K das Debütalbum Dobermann produziert, von Mosch 36 damals Moshroom produziert, von PTK typisch deutsch. Also ich habe auch beim, so gesehen, beim Aufbau von anderen Künstlern mitgeholfen und wollte mich damals zu der Zeit auch gar nicht zu sehr darauf verlassen, dass meine eigene Kunst funktioniert und ich davon leben kann, weil das damals noch nicht so ersichtlich war oder abzusehen war. Und habe deswegen natürlich nicht nur Zeit in mich, sondern auch in viele andere investiert, überhaupt in das ganze Label, anderen geholfen, mit auf was aufzubauen. Und irgendwann hatte ich halt besagte Zeit nicht mehr, weil mir alles über den Kopf gewachsen ist, alles ein bisschen größer geworden ist als erwartet. Dementsprechend hatte ich dann irgendwann das ganze Merchandise outgesourced, richtig mit Lager und tralala, weil es auch zu Hause dann einfach zu vereinnahmt war. Ich habe dann größere, also das Label bin ich ja immer geblieben. Ich war auch immer quasi independent mit meinen Jungs, aber dann gab es irgendwann größere Vertriebsdeals und Verlagsdeals mit eigener Edition. Das heißt, man musste sich nicht mehr selber um so GEMA, GVL-Sachen kümmern und so. Und dementsprechend hat man natürlich über die Zeit ein bisschen besser alles verteilt und konnte auch die Zeit als Ressource selbst ein bisschen besser nutzen. Und über die Jahre kamen ja noch andere Tätigkeiten außerhalb der Labelarbeit noch zum Tragen. Aber du hast doch wegen meinem Bruder gefragt. Mit dem mache ich das ja auf jeden Fall auch schon viele, viele Jahre. Seit 15 Jahren sind wir ein Team. Wir haben auch beide zusammen tatsächlich angefangen zu rappen. Und also es war so ein Ding, der hat eigentlich heimlich für sich geschrieben und hat mir dann irgendwann was gezeigt und meinte, hier, guck mal, ich habe einen Rap-Text geschrieben. Und ich so, hä, was? So, mein kleiner Bruder, den ich zur Rap-Musik gebracht hat jetzt einen Text geschrieben und rappt selber so. Mein kleiner Bruder, okay, was der kann, das kann ich auch so. Ne? Und das hat mich angestachelt und motiviert, dann wollte ich es auch probieren. Irgendwann haben wir dann zusammen gerappt, uns ausgetauscht, gefreestylt, dann irgendwann immer mehr auch Beats gebaut. Also wir haben beides gleichzeitig gemacht und über die Zeit meinte ich dann zu ihm, Digga, wenn wir das jetzt irgendwie weiter forcieren wollen und das funktionieren soll, müssten wir unsere Stärken besser ausspielen. Und hab ihm gesagt, dass ich seine Stärken mehr beim Beatbauen sehe und ich meine beim Rappen. So, es hat ihn damals gekränkt, er hat's aber genommen und getragen wie ein Mann so. Aber er sagt auch heute rückblickend so, das war so sehr, sehr weitsichtig und sehr schlau von mir, das so einzufädeln, weil er das heute natürlich genauso sieht. Andererseits tut's mir auch ein bisschen leid, weil was wäre wohl für ein Rapper aus ihm geworden so? Und ist ja auch nicht verkehrt, wenn du als Rapper auch deine eigenen Beats bauen kannst und sowas. Also ja, weinendes und lachendes Auge, aber ich glaube, er fühlt sich auch ganz wohl in der Rolle, weil er ist, schöne Grüße an 86 Kilohertz an der Stelle, mein Bruder, der schon immer alle meine Beats baut für jedes Album. Er ist halt auch eher der introvertiertere Typ und ich bin der extrovertiertere Typ. Deswegen passt es schon und macht auf jeden Fall soweit Sinn. Und über die ganzen Jahre und diverse Projekte ist natürlich die Zusammenarbeit immer intensiver und eingespielter geworden. Ja,
ja, wie du sagst, da kommt ja auch dann echt viel zusammen, weil Rapper sein heißt ja nicht nur irgendwie mal zu Hause eben die Sachen einrappen, Texte schreiben und so, sondern eben auch viel dieses mediale Zeug, Interviews und alles drum und dran. Und letztendlich, also habt ihr auch Ahnung von den Feldern des jeweilig anderen. Und ja, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, wenn ihr jetzt auf Tour gegangen seid oder so, dann wäre er ja auch ein guter Partner als Backup-Rapper oder so. Vielleicht, oder auch wenn man im Studio
mal. Da hat er keinen Bock drauf. Dafür ist er dann so zu introvertiert. Okay. Der zieht sich da ja zurück und live ist auch gar nichts. Also auch immer, wenn ich ihn einlade zu Shows und auch die ganzen Konzerte oder Touren so, der ist da. Das, also er ist froh, wenn er eingeladen wird, aber er scheint dann auch nicht, weil das ist ihm dann too much. Und einfach nicht seine Welt. So, deswegen passt es von der Aufteilung ganz gut zusammen alles.
Ja, hört sich auch so an, ja.
Werbung. Was ist das Beste am Sommer? Genau richtig. Rausgehen, mit Freunden treffen, abends lange draußen bleiben, Sommerpartys, egal ob im Garten, im Park oder im Hof. Und eine Sache fehlt aber noch, nämlich Eis. Eis bei 30 Grad, beste Leben. Und jetzt die Fragen aller Fragen. Habt ihr schon mal Energy-Eis probiert? Denn unser Partner Effect Energy hat einfach Effect Eissticks. Die sind so wie Wassereis, kann man sagen, aber mit Effect Energy. Und das Ganze gibt's in 5 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Einmal Effect Eissticks mit dem Classic Energy, dann mit Black Acai, dann Coconut Blueberry, das ist irgendwie nochmal mehr Sommergeschmack. Bubblegum gibt's noch und Guava Massive. Und als wir bei Effect in ihrem Headquarter in Paderborn zu Besuch waren, haben wir auch so ein kleines Tasting gemacht. Und ich finde, Guava Massive ist richtig, richtig stark. Also, Effect Eissticks, wirklich perfekt für den Sommer, für jede Sommerparty, wenn ihr etwas wollt, womit ihr eure Gäste überraschen könnt. Ich packe euch den Link zum 93 Shop von Effect Energy in die Shownotes, hier in die Episodenbeschreibung. Dann könnt ihr ganz easy bestellen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Interview.
Werbung Ende.
Wie ist denn das neue Album entstanden? Was können die Fans erwarten?
Das Album ist so, ja, im Prinzip zwischendurch im Lebensfluss entstanden, weil nach Herzi, was im, glaube ich, lass mich lügen, März, April 2021 rausgekommen ist, kurz vorher habe ich erfahren, okay, meine Frau ist schwanger und wir kriegen ein Baby, und dann war so Nestbaustimmung und sehr, sehr viel hat sich verändert. Ich habe sehr viel umstrukturiert, auch mein altes Studio damals abgerissen und ja, Nestbau, ne? So, und dann bin ich ja in eine 2-jährige Babypause, auch angekündigte Babypause gegangen, so, war dann fast gar nicht mehr aktiv auf Social Media, ab und zu mal eine Story und weg war ich wieder. Hab mich sehr rar gemacht und einfach auch die Zeit mit Frau und Kind sehr genossen, weil diese Zeit nie wiederkommt, ne? So die längste Zeit des Lebens deines Kindes wirst du dein Kind erwachsen kennen. Aber die Zeit, wo du dein Kind als tatsächliches Kind kennst oder als Baby kennst, die ist sehr, sehr kurz im Vergleich zu dem Rest der Zeit. Und deswegen war für mich umso wichtiger, vor allen Dingen die ersten Schritte, die ersten Wörter, also diese ganzen superschnellen Entwicklungssprünge, die da innerhalb von 2 Jahren passieren, wirklich ganz bewusst mitzunehmen, und habe mich da sehr krass rausgenommen. Hab aber in der Zeit, natürlich jucken einem die Finger, natürlich hat man Ideen, natürlich treibt einen das Leben, habe ich immer geschrieben. Und so sind halt in diesen 2,5, fast 3 Jahren Songs entstanden und haben sich dann so ein bisschen angesammelt. Ich habe viel in der Zeit verschiedene Sachen ausprobiert und dementsprechend ist das Ganze durch meine Venen-Album musikalisch eine sehr breite, sehr große Bandbreite. Im Prinzip ein Querschnitt aus den letzten 15 Jahren der Schaffenskraft von meinem Bruder und mir. Also wirklich mit verschiedensten Stilen. Von sehr altmodisch, oldschoolig, sehr VBH-Synthi-lastig bis doch schon modern, auch ein bisschen trappig, was wir auch die letzten Jahre ein bisschen mehr mit einfließen lassen haben. Teilweise auch dann wieder sehr emotional, auch was Melancholisches mit drauf. Also mir war wirklich wichtig, da über die Zeit einfach was sehr Rundes und Abwechslungsreiches zu schaffen. Und wusste auch bei ein paar Songs schon, da würde ein Feature cool passen und der könnte drauf funktionieren. Und dann auch mal wieder beiseite geschoben und ruhen lassen, und bis sich dann halt so das organisch und selbst zusammengesetzt hat. Und dann ist es das geworden, was es ist. Und wie immer, für mich als Künstler fühlt sich immer das Neueste am geilsten an. So, wenn ich jetzt Sachen von mir, keine Ahnung, aus von meinem ersten, zweiten, dritten Album höre, habe ich immer so dieses Feeling so, und da die Pause und warum hast du das so betont und warum war die Stimme da, und also ich seziere mich die ganze Zeit selbst und kann das nicht genießen, und das ist dann eher anstrengend für mich, weil ich die ganze Zeit eigentlich nach Fehlern suche oder Sachen finde auch, die mich jetzt stören, die mich damals natürlich nicht gestört haben, ne? Das ist so der Lauf der Dinge. Auch die Qualität hat sich um vieles verbessert. Klar spielt damit rein, dass natürlich auch die Verantwortung über die Jahre irgendwie gewachsen ist mit der Rolle. und dementsprechend die Musik auch nicht mehr so selbstzerstörerisch, destruktiv ist wie ganz am Anfang, sondern einem natürlich auch bewusst geworden ist, so okay, ich muss auch ein bisschen drauf achten, was ich sage, weil nicht nur, dass ich jetzt selbst ein Kind habe und das im Hinterkopf immer mit einfließt, sondern auch, weil jüngere Leute, die vielleicht nicht so gefestigt sind wie ich selber, sich da auch hier und da verleiten lassen könnten. Und deswegen war mir auch immer wichtig, möglichst viele Facetten und diese beide Seiten der Medaille darzustellen und nachvollziehbar zu machen. Aber auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen, nicht zu schönigen und nicht zu verherrlichen. Und einfach das Kind beim Namen zu nennen, so, ne? Und das ist auf dem Album Durch meine Venen auf jeden Fall auch wieder passiert.
Wie lange hat das dann gedauert, so das Album jetzt aufzunehmen? Also du hast gesagt, du hast immer hier und da mal Texte geschrieben. Bist du dann, wie war dann jetzt so der Prozess bei der Aufnahme? Hast du dich mit deinem Bruder irgendwie einen Monat im Studio eingeschlossen oder ist das über eine Zeit entstanden?
Also schön, dass du fragst. Ich habe tatsächlich mir dann so, also immer geschrieben, vorgeschrieben, mit meinem Bruder Skizzen hin und her geschickt. Wir haben dann das so quasi remote, jeder an seinem Arbeitsplatz, in seinem Studio zusammen ausgefeilt, bis dann der Punkt gekommen ist, dass man gesagt hat, okay, jetzt ist es so, dass wir es final aufnehmen wollen. Und dann habe ich immer geguckt, dass dann meine Frau und mein Sohn dann irgendwie für 1-2 Wochen bei meinen Schwiegereltern waren und ich dann in der Zeit wirklich hier komplette Ruhe hatte. Und mich da wirklich am Tag dann 7-8 Stunden nur mit diesem Mikrofon und dem Rechner auseinandergesetzt habe und da wirklich alles reingeprügelt habe. Und genau, so ist es dann in Etappen quasi aufgenommen worden und dazwischen habe ich immer geschrieben, neue Sachen sind entstanden und dann wieder die Pause, wo Frau und Kind weg waren, habe ich dann am Stück mehrere Songs aufgenommen. Und auch neue entwickelt. Manche Sessions gingen sehr schnell, wie zum Beispiel der Song Voltaire mit Said. Jetzt habe ich hier schon mal ein Feature gespoilt und einen Namen gespoilt. Ein sehr, sehr geiler, deeper, nachdenklicher Song, der so den aktuellen Zeitgeist auf dieser Welt, auf diesem Planeten so einfängt. Ziemlich geil geworden, auch innerhalb von, weiß ich nicht, wir haben das in 1-2 Stunden runtergeschrieben und aufgenommen und fertig war. Und dann gab es aber auch andere Songs, die ich vielleicht 2 oder 3 Mal neu aufgenommen habe, weil ich mich dann doch wieder was gestört hat oder ne, wie das halt so ist, man macht es so lange, bis man selber zufrieden ist und wenn es die Leute dann feiern, geil, wenn die Leute es nicht feiern, okay, ich habe es aber in dem Moment gefühlt und gemacht und gefeiert und fertig und ja, brauchst du ja im Vergleich nur anschauen, keine Ahnung, jetzt ist jetzt sehr hochgegriffen und will mich damit auch gar nicht vergleichen, aber einen Drake oder eine Beyoncé, guck mal, wie groß von denen die Diskografie ist und was von denen die Hits sind. Das sind so zwischen 20-35% oder sowas an Songs, die wirklich die Hits sind und viel gestreamt werden und der Rest wird halt nicht so gefeiert. Ne? Also man hat immer Songs, die Leute feiern und dann wiederum andere Songs oder noch mehr Songs, die Leute nicht feiern. Und das sage ich auch immer, jeder Künstler da draußen, lass den mal 100 Songs machen und da werden 1-2 Dinger dabei sein, die ich cool finde. Ganz objektiv und nüchtern betrachtet so, weil jeder hat irgendwann mal so ein Ding mit dabei, wo du denkst so, wow, okay. Wie dieser Typ, der jetzt diese Hit-Single, fuck, jetzt komme ich nicht drauf. So I hit it from the back, so you don't get attached. I like the way she kissed me. Du weißt schon, welche Song ich meine.
Ich glaube schon, ja.
Der hatte vorher auch zig Songs gemacht und rausgebracht und nichts ist gepoppt, hat da seine 2.000, 5.000 Aufrufe auf sein Reel gehabt und auf einmal hat er einen Welthit und ist steinreich geworden. Mit einem Song davor hat es keinen gejuckt und auf einmal pop. So ist ja krass. Klar ist Englisch und ein ganz anderes Genre, kannst nicht vergleichen und so, aber was ich nur sagen will, auch jedem Künstler da draußen mit auf den Weg geben will, so ey, macht einfach weiter. Einfach weitermachen. Ja. Irgendwann kommt was Geiles bei raus oder irgendwer wird es dann geil finden. So Hauptsache, man kann selbst dahinter stehen so und macht es nicht aus falschen Beweggründen wie Geld oder Fame so, ne? So, und das sind ja immer so die Hauptgründe von der neuen Generation, habe ich das Gefühl. Aber ja. Wir kommen noch aus anderen Zeiten. Als wir an den Start gekommen sind 2009, da hieß es, Deutschrap ist tot. So, da hatte gerade Agro Berlin zugemacht, Optik Records war tot, Boss Musik hat dicht gemacht. So, es war das große Labelsterben und hey, hier sind wir machen ein Label auf. So, weißt du, und alle haben uns angeguckt, hey, Trottel, ne? Deutschrap ist tot. So, und danach, dann hatten wir so ja, ein paar Jahre so unseren kleinen Untergrund-Hype so, aber als es dann so richtig groß wurde, 10 Jahre später, waren wir schon wieder zu alt so. Das ist auch crazy. Also wir haben so ein bisschen diese Blase dazwischen gefüllt. Aber ja, alles hat seine Zeit und jeder macht, was er fühlt. Und wenn es dann von Leuten mehr gefeiert oder weniger gefeiert wird, dann ist das so, ne?
Ja. Was war denn so wirtschaftlich gesehen einerseits dein erfolgreichstes Album und bei welchem Album hattest du das Gefühl, gab es die beste Resonanz?
Boah, also so auf die ganzen 15 Jahre gesehen, ne, wenn man so die gesamte Existenz oder meine gesamte Karriere betrachtet, ist alles zusammengefasst von den ganzen Erlösen EHFD, beziehungsweise das frühere Ein Herz für Drogen, kommerziell gesehen oder finanziell gesehen, finanziell gesehen mein erfolgreichstes. Kommerziell ist es OG mit Herz und auch im zeitlich angepassten Rahmen ist es auf jeden Fall OG mit Herz, gefolgt von Herzi, also meine beiden letzten Alben mit Vollblut-Hustler auf Platz 3. Also es ist immer eine Frage der Perspektive, ne, wie du das Ganze betrachtest, aber die so insgesamt beste Resonanz hatte ich, schwer, ist auch immer so ein Gefühlsding. Also hätte ich jetzt auch OG mit Herz eigentlich gesagt. So, da war irgendwie, obwohl, da war das vom Produkt her und der Aufmachung und der Inszenierung, ganzen Marketing und sowas, war OG mit Herz eigentlich die beste Resonanz. Aber von der Musik her war Herz die beste Resonanz, weil das so das erwachsenste und bis dahin irgendwie rundeste Ding war. Und ich glaube, da habe ich jetzt mit Durch meine Venen nochmal einen oben drauf gesetzt. Ist auch immer natürlich so eine Sache, ne? Man koppelt so Singles aus, die man selber irgendwie feiert und sich denkt, ah, das könnte die und die Gruppe erreichen oder bei denen und denen funktionieren und dann ist es wieder genau anders. Und dann, wie immer, die Leute hören dann das Album und sagen, warum hast du zu dem und dem Song kein Video gemacht, viel geilere Songs. So, ja, aber habe ich in dem Moment halt nicht so gesehen oder gefühlt. Das ist ja auch immer so eine Bauch- und Stimmungsgeschichte.
Bei manchen passt ja auch das Video irgendwie besser. Und letztendlich ist, finde ich, auch als Zuhörer schön, wenn man halt auf dem Album noch überrascht wird und vielleicht auch nicht die, also ist ja eh immer subjektiv, ne, aber nicht so die krassesten Hits, die besten Lieder schon als Single draußen sind, sondern man irgendwie halt noch so ein paar Lieder hat, die einen mega abholen.
Ja, dass man noch so ein Schätzchen findet, so. Ja, da sind auf jeden Fall einige Schätzchen dabei. Ich habe 17 Songs gemacht. Die letzten Jahre davor war es ein bisschen dünner. Ich glaube, bei Herzi waren es nur 11 Songs und bei OG mit Herz waren es 14 Songs, allerdings ohne Features. Und jetzt sind es mal wieder richtig schöne, runde, volle 17 Songs.
Sehr cool. Dann können sich die Fans ja auf viel Musik freuen. Du hast auch gerade schon deinen ersten Erfolg mit Ein Herz für Drogen angesprochen. Weißt du noch, wie du deinen ersten Charterfolg gefeiert hast und sich noch so an dieses Feeling erinnern?
Ja, das viel zitierte Feeling, das habe ich mir ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe nämlich viel zu exzessiv und selbstzerstörerisch gefeiert im Studio damals mit ein paar Atzen oder mit sehr vielen Atzen sogar sehr, sehr ehrenlos geballert, bis ich dann irgendwann 10 Uhr morgens kurz vorm Herzinfarkt war. Muss dazu sagen, 2014, vor 10 Jahren, hatte ich noch einen viel, viel drastischeren Lifestyle. Und damals war natürlich Platz 8 mit einer drogenlosen Frechheit, was mega krass ist, ne? Also es war eine Hausnummer, überhaupt Top 10 2014 zu gehen. Heute ist Top 10 so, ja, Schulterzucken, ja, okay, wow. Heißt nichts so. Kannst du auch in einer schlechten Woche auf Platz 1 gehen und hast dafür nicht viel verkauft, so, ne? Das Charts sind nicht mehr dasselbe, weil natürlich auch, brauchen wir jetzt nicht zu tief ins Thema gehen, aber einerseits die ganze Art und Weise, wie Musik konsumiert wird, sich natürlich verschoben hat, immer mehr Richtung digital und viele Fans natürlich auch über die Zeit dann auch so ein bisschen da rauswachsen. Beziehungsweise dieses ganze Boxen-Game mit irgendeinem Rucksack drin und einer Jacke drin und tralala, das ist ja auch schon ziemlich ausgelutscht und eigentlich nur noch für die Hardcore-Fans, die zum Album drumherum noch irgendwie mehr Feeling haben wollen. Da bin ich auch sehr dankbar für jeden, der das vorbestellt und mich da so krass supportet. Man muss natürlich aber auch mit der Zeit gehen. Ich glaube, so die nächsten Jahre kann ich mir das nicht mehr erlauben, so mit so vielen Editionen und so viel Specials. So am Ende ist das auch meinerseits in der Produktion auch immer sehr knapp berechnet. Also man macht da jetzt auch nicht viel Plus oder sowas, gerade wenn du Wert auf Qualität legst und dann den, wie ich jetzt mit dem Windbreaker, den dann nicht nur ein drittes, sondern sogar noch ein viertes Mal anmusterst, mehrfach die Fabriken wechselst, um wirklich das beste Produkt am Ende zu haben. Und ja, dann hast du am Ende natürlich als Künstler auch ein großes Risiko, was du dir da aufbürdest, gerade wenn du drumherum auch noch viel, viel investierst, nicht nur in Videos und Grafiken, sondern eben sowas wie, wie so eine Box oder so eine große Miler-Bag jetzt mit einem Windbreaker drin. Da hast du Ausgaben, auf denen du natürlich schnell sitzen bleiben kannst, wenn die Fans nicht gewillt sind, das zu kaufen, weil am Ende als Musiker kannst du noch so geile Musik machen oder noch so geile Videos drehen oder whatever, dein Social Media Content auf Top-Notch Game haben, so. Aber wenn die Fans das nicht kaufen, sondern dich am Ende nur digital konsumieren, dann bleibst du da halt auf dem großen Schuldenberg sitzen, so, ne? Und das muss man natürlich über die nächsten Jahre dann auch ein bisschen mehr abwägen und einkalkulieren, weil das, wir gehen immer mehr Richtung digital, so. Das kannst du ja bei den Boxverkäufen auch bei jedem Künstler beobachten, wie das über die Jahre immer weniger geworden ist. So vielleicht so die ganz Großen, die Top 5, Top 10, die schaffen es da noch beachtliche Summen wegzurocken. Aber wie viele andere Künstler ich kenne oder auch auf dem Schirm habe, wo man sich denkt, hui, okay, shit. Ja, das heißt nicht, dass es bergab geht. Das heißt einfach, dass sich die Art und Weise des Konsums verändert hat. Und natürlich auch bedingt durch Inflation und globale Finanzpolitik etc. Natürlich die Geldmenge vermehrt wurde, die Wertigkeit von Geld nachgelassen hat. Also das, was du für dein Geld bekommst, immer weniger wird. Das merkst du ja beim täglichen Einkauf, das merkst du beim Tanken, das merkst du bei so vielen Sachen im Leben, auch Textilien etc. Die Leute achten schon wesentlich mehr jetzt darauf, wofür sie tatsächlich ihr Geld ausgeben. So, das sitzt nicht mehr so locker. So, also die Konsumart und Weise hat sich verändert, der Umgang mit dem eigenen Geld hat sich verändert. Ist natürlich auch im globalen Kontext zu sehen. So, dessen muss man sich bewusst sein und dementsprechend das Risiko auch einkalkulieren.
Auf jeden Fall. Ein weiterer finanzieller Zweig sind ja zum Beispiel Live-Auftritte. Ist da eine Tour geplant? Andererseits, auch das birgt ja einfach ein Risiko, gerade in den Zeiten, genau aus den Gründen, die du gerade schon genannt hast.
Ja, ist leider wirklich so. Also werden ja auch immer mal wieder hier irgendwelche Touren gecancelt. Also grundsätzlich war eine Tour geplant. Die sollte im Herbst, Winter stattfinden. Wir waren aber durch die ganzen Verschiebungen, weil es bei der Produktion beziehungsweise auch Anmusterung des Windbreakers sich alles ganz schön krass in die Länge gezogen hat. Das Album sollte nämlich eigentlich fast ein halbes, dreiviertel Jahr vorher erscheinen. Aber dann gab es besagte Probleme. Und dementsprechend waren wir ein bisschen spät dran, auch mit der Tour das Ganze einzutüten. Und Herbst, Winter 24 wäre halt nur mit Kompromissen verbunden gewesen. Und ich war nicht bereit, diese einzugehen. Also haben wir gesagt, gut, dann machen wir es auf safe im Frühjahr 25.
Okay, aber da können sich die Fans schon mal bereithalten.
Genau, ich spiele aber ein Release-Konzert am 7.9., um die Wartezeit so ein bisschen zu überbrücken und einfach schon mal, um mit den Fans so ein bisschen zu feiern. Genau.
Ja, sehr cool. Gab's eigentlich so in, du hast jetzt drüber gesprochen, dass eigentlich immer sehr viel schon self-made war, einfach mit Bombenprodukt.
Yes.
Gab's zwischendurch Angebote von anderen Rappern, die dich sein wollten, gerade auch wegen deinen Top-10-Chart-Platzierungen?
Nee, die gab's tatsächlich nicht. Aber ich glaube auch mehr aus Respekt vor dem, was ich da aufgebaut hatte, dass deswegen auch niemand gefragt hat. So, ich meine, ich als Künstler oder Labelchef, der jemand sein will, wenn ich sehe, Künstler XY habe ich im Visier, aber okay, der hat seine eigenen Strukturen geschaffen und hat schon sein eigenes Label, dann warum sollte ich den fragen? So, weißt du? Und ich glaube, allein aus der Sicht gesprochen, wäre das komisch gewesen und hätte ich wahrscheinlich auch nur lachend abgelehnt. Ja. Ja, aber wie dem auch sei, also das kam nicht vor und das tangiert mich auch nicht.
Nee, aber passt ja auch voll. Ich meine, das Einzige, was einem das ja oder das meiste, was das bringen würde, wäre ja, eine größere Reichweite dadurch vielleicht zu bekommen, ne? Aber so vom finanziellen Aspekt her ist man da, glaube ich, besser aufgestellt. wenn man das einfach in Eigenregie leitet.
Ja, definitiv. Das würde ich auch jedem raten, auf jeden Fall.
Vorhin schon erwähnt, ne, Ein Herz für Drogen, das war ja so dein Debütalbum, mhm, und dann, ne, später mit einer drogenlosen Frechheit dann auch wirklich in den Charts, aber Ein Herz für Drogen halt schon ein Album, was extrem viel für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ja. Unter anderem auch wegen einem Skandal mit Axel Springer. Ja. Die dann auch verboten haben, dass das Album weiterhin so heißen darf. Und deswegen kam es dann ein paar Jahre später, 2015, zum Re-Release und dann nur noch mit der Abkürzung EHFD.
Genau.
Erzähl mal so ein bisschen, was da abging. Wie kam das dazu, dass Axel Springer eben gesagt hat, okay, das geht nicht mehr, das ist ja wegen der Kinderstiftung Ein Herz für Kinder, ne? Und hast du das irgendwie kommen sehen und ja, wie bist du damit umgegangen?
Also ich hatte es natürlich mal in Erwägung gezogen, dass es da vielleicht mal Probleme geben könnte. Allerdings war ich damals auch einfach in meiner eigenen Wahrnehmung als Künstler zu unrelevant und der darauf folgende Erfolg war für mich nicht abzusehen. Dementsprechend habe ich das natürlich so ein bisschen beiseite geschoben und mir gedacht, so ja, das kriegen die doch eh nicht mit. Als dann allerdings die Unterlassungsklage vom Gerichtsvollzieher da an der Tür mir reingedrückt wurde, hatte ich natürlich erstmal kurz mental das Ganze zu bewerkstelligen. Das hat mir dann wirklich im ersten Moment die Beine weggerissen und ich musste alles sofort offline nehmen, Merchandise einstampfen, CDs vernichten etc. Und das war auch noch kurz vor dem Start meiner Promophase zum neuen Album Vollbluthustler, was damals folgen sollte. Und das hat natürlich die Planung auf den Kopf gestellt. Ich musste viel umdisponieren. Dann gab es das von dir erwähnte Re-Release. Und ja, jetzt so mit ja schon 10 Jahren Abstand betrachte ich das natürlich eher heutzutage als einen Ritterschlag, da vom Axel Springer Verlag mal so eine Unterlassungsklage reingedrückt zu bekommen zu haben. Aber im ersten Moment war es trotzdem eklig so.
Ja, auf jeden Fall. Krass, also das heißt aber, das war dann nach dem Release, war das erst ein paar Jahre später, dass die überhaupt dann...
Genau, Ein Herz für Drogen kam 2011 raus, dann kam 2014 Eine drogenlose Frechheit, damit bin ich auf Platz 8 geschartet und dann haben sie wahrscheinlich mich mitgekriegt und haben sie gepeilt, okay, Charts, Platz 8, Top 10 damals, so, da gibt's jetzt was zu holen, so.
Ja.
Und dann fing das Ganze an. Und dann kann ich dir nicht mehr genau sagen, wann die Unterlassungsklage reingeflattert ist. Ende 2014, Anfang 2015. Über meine Musikanwältin habe ich einen Kontakt zu einem sehr, sehr renommierten Markenrechtsanwalt hier in Berlin bekommen, der mit den Anwälten vom Axel Springer Verlag per Du war und dann sind die zusammen Mittagessen gegangen und dann haben wir uns außergerichtlich geeinigt auf 12.000 Euro. Die hatten eigentlich 50.000 Euro gefordert und hätte ich alles offenlegen müssen, was ich damals umgesetzt habe mit dem Album, also von 2011 bis Ende 2014, dann hätte ich da sechsstellig nachzahlen müssen. Also war ich sehr, sehr froh, dass wir das außergerichtlich geeinigt haben. So.
Ja.
Die Einigung erzielt bekommen haben. War ein teurer Spaß, aber mit dem Re-Release war ja dann die Musik relativ schnell wieder online. Und das Ganze hat sich so, weiß ich gar nicht mehr, was das war, so 5-6 Monate gezogen. Und ja, die Kosten für das Verfahren und die Strafe konnten eingespielt werden. Und ich habe sogar noch Gewinn gemacht mit dem dann schon 4 Jahre alten Album. Genau, ja. Also man hat irgendwie die Not zur Tugend gemacht und ich kam mit einem blauen Auge davon.
Ja, auch irgendwo ein Learning. Du hast auch erwähnt, ne, dass dann die Auflage war, dass du die CDs zerstören musst.
Genau.
Wie, also wird das irgendwie gegengecheckt oder so? Da muss man dann eben mit Hausdurchsuchungen rechnen?
Damit kannst du theoretisch natürlich rechnen. Soweit ist es zum Glück ja auch nie gekommen. Klar, ich musste dann noch da Erklärungen unterschreiben und tralala. Ich habe natürlich den einen oder anderen Karton aufgehoben, aber nur als privates, persönliches Andenken. Also ich darf das natürlich nicht vertreiben, nicht bewerben, nicht ausstellen, nicht zeigen, dies, das. Also das bleibt hier in verschlossenen 4 Wänden.
Man darf aber noch ein Herz für Drogen sagen, oder?
Ja, ich habe mir damals halt ein bisschen Film geschoben und natürlich auch so ein bisschen so einen kleinen Mythos draus gemacht, wollte aber auch kein Risiko eingehen und habe es dann, wie gesagt, lieber EHFD genannt, dass man durch die Initialen natürlich darauf kommt, was das bedeutet. Ich aber auch rein rechtlich erstmal da mich auf sicherem Terrain bewege und hinten raus, als es dann so über die Jahre verjährt ist, hat man sich natürlich dann auch wieder ein bisschen wohler dabei gefühlt, den Titel oder den Namen Ein Herz für Drogen in den Mund zu nehmen, weil die Worte selbst können sie nicht verbieten. Aber ich hätte im Prinzip, meinte sogar mein Markenrechtsanwalt, Ein Herz für Drogen auch ausschreiben können für das Re-Release, hätte dann aber natürlich anderes Artwork gebraucht. Also das habe ich ja auch tatsächlich anfertigen lassen und sowas. Aber ich wollte es einfach nicht drauf ankommen lassen. Das ist dann so wie, man hat sich gerade gerichtlich geeinigt irgendwie und dann gießt man nochmal so Öl ins Feuer. Und wollte dann lieber ein bisschen tief stapeln, dem Problem aus dem Weg gehen und hab gesagt, komm, wir bleiben bei EHFD. Ich meine, jetzt gab's ja auch schon so Nachahmer, weiß ich nicht, ob sie es auf dem Schirm hat oder nicht, aber es gab ja jetzt zum Beispiel auch von dieser Katja Ein Herz für Bitches. So, weißt du.
Stimmt.
Natürlich mit anderem Artwork und nicht die Schrift oder das Logo aufgegriffen und dann passiert da auch nichts. Also
ja.
Genau.
Was glaubst du, wo du denn heute ohne Bombenprodukt und ohne Rap stehen würdest?
Wahrscheinlich wäre ich Pilot geworden. Das war früher mein Traumberuf und ich hätte mich dafür sogar beim Bund verpflichtet und da die 7, 8 Jahre, was das waren, glaube ich, abgerissen, um dann in den zivilen Luftfahrtbereich zu wechseln. Wurde damals allerdings T2 gemustert und nicht T1. Und also ich weiß nicht mehr, was die Begründung waren, O-Beine oder sowas. Richtig absurd. Aber okay, dann habe ich gesagt, gut, dann kann ich ja weiter kiffen und dann mache ich meinen Zivildienst im Krankenhaus. Sonst hätte ich mich sehr wahrscheinlich für einen ganz anderen Weg entschieden. Ja. Oder ich wäre als Drogendealer noch so richtig ins Verderben gerannt. Das die Möglichkeit hätte auch bestanden, auf jeden Fall. Ja,
dann ist doch schön, dass es mit Rap gepasst hat.
Ja, vor allen Dingen, was daraus noch entwachsen ist, so dass es mittlerweile auch dann in andere Branchen reingetragen ist. Und ich habe durch Rapmusik oder durch meine Rapmusik auch meine Frau kennengelernt zum Beispiel. Die ist jetzt aber gar kein, also nicht so Groupie-mäßig oder irgendwas, aber hätte sie meine Musik nicht mal bei einem gemeinsamen Kumpel gehört, hätten wir uns auch niemals kennengelernt. So.
Ja.
Dementsprechend habe ich Rap schon viel zu verdanken. Also hat mich vor Schlimmeren in der Dealerzeit da bewahrt, hat mich und meine Frau zusammengebracht, hat mir andere Türen in andere Branchen hinein geöffnet, weil ich werde jetzt natürlich, ich habe nicht den Status von einem Savage oder einem Sido oder sowas, dass ich da jetzt mit 50 mich noch hinstellen kann und dann bin ich der coole Rap-Opa oder sowas. Das sehe ich jetzt nicht so richtig. Ich mache, solange ich Bock habe und solange die Leute das mitmachen. Und habe natürlich schon früh, seit 2017, darauf geachtet, dass ich mich breiter aufstelle und mich nicht nur auf Rap verlasse.
Ja, und Rap hat ja aber, wie du sagst, irgendwo geholfen, sich diese Tür noch aufzumachen, was ja super gut ist. Genau, dann lasst uns mal nochmal so ein bisschen drüber sprechen, weil ich mich das auch halt gefragt habe. Wir haben halt früher auch vor über 10 Jahren wahrscheinlich dann von Berlin bis nach Prag gehört und so, ne?
Ja, okay.
Und jetzt so im Nachhinein frage ich mich manchmal, du hast vorhin schon ein bisschen angerissen, ne? Wie ist so dein Umgang in Bezug auf die Verantwortung gegenüber jungen Hörern? Ist es vorgekommen, dass irgendwie bei Konzerten dann Leute, die auch gesagt haben, so, ey, keine Ahnung, so, ich höre deine Musik jede Woche irgendwie beim Feiern oder, ne? Ich habe irgendwie auch mal so alte Kommentare durchgeschaut, dann gibt's halt sowas wie, ja, heute Abend baller ich mir 2 Teile auf das Lied, so in die Richtung, so.
Wie ja,
bist
Leben,
du so im Verlauf der Jahre damit umgegangen?
Also Leben und Leben lassen, ne? Also ich bin der Letzte, ja, der vor der Tür anderer kehrt, so. Das jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und auch ein Stück weit selbstverantwortlich. Aber ich habe natürlich gerade in den ersten Jahren meines künstlerischen Schaffens erstmal diese Verantwortung erkennen müssen und lernen müssen, diese auch anzunehmen. Also ich habe das wirklich sehr lange von mir weggeschoben und die Verantwortung eher bei den Eltern und anderen gesucht als bei mir selber. Allerdings ist natürlich mit jedem Album, was irgendwie ins Land ging, das Bewusstsein für die neue Verantwortung und vor allen Dingen auch für die Reichweite und was man auch an Feedback von den Leuten bekommen hat, immer bewusster geworden und die Verantwortung immer mehr gewachsen. Dass es dann natürlich letztendlich auch in den Songs mit eingeflossen ist und ich beleuchte, wie bereits erwähnt, immer Facetten und nehme kein Blatt vor den Mund. Mir ist ein ehrlicher Dialog wichtig auf jeden Fall, beziehungsweise in dem Fall ist das ja eher ein Monolog, wenn man da als Rapper was vorrappt, so, aber ja, natürlich nicht mehr ganz so hedonistisch und destruktiv und verherrlichend, wie es dann auf den ersten ein, zwei Alben der Fall war. Ich weiß, dass wenn ich das so weitermachen würde, ich vielleicht auch ein paar Hardcore-Fans glücklicher machen würde, aber das wäre dann auch ein bisschen verstellt, so, weil ich, wie gesagt, besagte Verantwortung verstanden habe, anzunehmen und auch damit umzugehen. Und ich bin jetzt selber Vater, natürlich hat sich die Perspektive abermals auf das Leben und sich selbst verändert und dem, was man vorleben möchte und sagen möchte, das ist natürlich auch ins neue Album mit eingeflossen. Und ja, ich wachse, ich reife als Mensch, dementsprechend auch als Künstler. Das muss ich in meiner Kunst auch ausleben dürfen. Und die Fans, die diese Entwicklung und diese Reife oder diesen Weg nicht mitmachen, sei es drum. Weißt du, ich mache das, was ich fühle und was dann auch zu dem aktuellen Zeitgeist meiner selbst passt. So, ne?
Und scheint ja auch zu funktionieren, so wie du vorhin gesagt hast, eben, dass dir die Resonanz gerade jetzt auch bei deinen letzten beiden Alben nochmal besonders gut war.
Ja, voll.
Weil man ja schon immer wieder viele Leute hat. Also das damit legt sich, glaube ich, jeder Musiker oder jeder Rapper rum. Dieses macht doch mal wieder wie früher.
Ja,
das weil kennen eben bei den jeder. Bei den alten, bei den Fans, die lange dabei sind, da sind ja einfach auch viele Erinnerungen dran geknüpft, genau an die
Absolut.
Musik, die eben, mit der man angefangen hat, den Künstler zu feiern.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Erinnerungen, Emotionen, Assoziationen. Und ist klar, dass du das zu Songs hast, die 10, 15 Jahre alt sind, die du damals gehört hast, in einer Zeit, die sehr bewegend war, wo sich vieles verändert hat, vielleicht auch viel Unsicherheit bestand. Und wenn dann neue Musik kommt, lassen die Leute die Musik ja in der Regel, gerade auch in der Zeit, in der wir leben, dieser superschnelle Konsum, diese Fastfood-Konsum letzten Endes, lassen die Leute die Musik ja gar nicht mehr wirklich auf sich wirken, geben der Musik Zeit, um damit eben mit Lebensabschnitten irgendwie Erfahrungen zu verbinden, dass da die Musik irgendeine Wirkung entfaltet, sondern die hören das einmal und fällen ihr Urteil weiter, zack, der nächste. Und das ist halt ein bisschen schade, weil wir werden ja auch von Musik so überrauscht und überrannt und es ist so ein jeden Tag kommen, weiß ich nicht, wie viel, zigtausende Songs raus. Jeder Künstler droppt auch im Deutschrap jeden Freitag irgendein neues Single. Da sind dann 30, 50, 100 neue Lieder. Ich komme nicht hinterher, mich interessiert's nicht mehr. Es ist langweilig geworden. Und ja, das ist so ein bisschen auch das eine bedingt das andere, ne? Also es ist ein Überfluss an immer neuer Musik. Und du als Konsument kannst doch gar nicht mehr richtig filtern und alles wird entweder sehr schnell und zackig konsumiert oder du reduzierst deine Spannbreite auf dann weniger Künstler oder sowas. Und die meisten sind ja dann doch eher Spotify-Playlist getrieben und lassen sich da von irgendwas berauschen, wo die Leute sich da teilweise in die Playlisten einkaufen, Labels, Vertriebsdeals, da irgendwelche Sachen im Hintergrund einfädeln und dann ein Künstler da 3, 4, 5 Mal in der Playlist drin ist. Das Spiel spiele ich nicht mit, scheiß drauf.
Ja, stimmt absolut, was du sagst, ne? Einfach dieser Überfluss an Musik oder dieses jeden Freitag so viel neue Musik, man vergisst sehr, sehr schnell, was noch vor ein paar Wochen rausgekommen ist, weil man gar nicht mehr die Zeit hat, dieses Lied überhaupt so häufig zu hören, weil direkt wieder neue Sachen.
Ist so, ja, und auch jetzt mal allein die letzten 4, 5 Jahre betrachtet, wie viele Künstler da ganz schnell aus dem Nichts super groß wurden und so, heute, wo sind die heute, Digga? Die hatten dann halt kurz ihren Hype, haben irgendeine Welle mitgeritten, waren kurz präsent und relevant und waren es dann halt irgendwann auch nicht mehr. Da gibt's ja mittlerweile so einige Beispiele, auch im Deutschrap. Und da bin ich dann doch lieber der Künstler, der nur alle 2-3 Jahre ein Album rausbringt und dafür zum Glück, Gott sei Dank, so eine Hardcore-Fanbase hat, dass ich das nicht wie eine Maschinerieproduktion hier irgendwie runterrattern muss, so, weil dann wird's seelenlos.
Ja, ja. Und gut, dass du schon deine Hardcore-Fanbase auch ansprichst. Ja. Denn wir haben auch einen Fragensticker auf Instagram geteilt, so dass die Fans Fragen an dich stellen konnten. Und ich habe da mal ein paar ausgewählt. Und dann würde ich sagen, machen wir mal einen fließenden Übergang zu den Fanfragen. Und die ersten gehen mal so in die Richtung, was so geplant ist mit anderen Rappern. Einmal die Frage, kommt noch was mit Addict 102 von 102 Boys?
Ja, gerne. Also da stand auch mal was im Raum. Ich weiß nicht mehr, ob für sein letztes Album irgendwas. Aber ja, wie gesagt, Babypause. Ich habe mich selber dann 2 Jahre komplett rausgenommen und zurückgezogen. Aber wir hatten uns ja letztens auf dem PTK-Konzert zum 36. Geburtstag von PTK da wieder getroffen und gute Vibes. Hat Spaß gemacht. Ich mag den Jungen sehr und wir können auf jeden Fall jederzeit was starten. Sowas. Wenn ich mit dem Album durch bin, bin ich sowieso bereit für neue Schandtaten auf jeden Fall.
Das hört sich doch gut an. Wird's auch mal einen Feature mit 187 geben? Mit Saphir oder Alex zum Beispiel?
Also Alex habe ich tatsächlich letztens erst kennengelernt. Wir haben gemeinsame Freunde und da stand jetzt schon 1-2 Jahre eigentlich im Raum, dass man sich mal irgendwie connectet und vielleicht mal auch was zusammen macht. Ich bin aber großer Fan davon, Sachen nicht zu erzwingen, sondern es muss halt organisch passieren. Und wir haben uns letztens vor der Mary Jane kennengelernt, da im Haubentaucher, uns ein bisschen ausgetauscht, gequatscht. Ist cool drauf. Also ja, vielleicht kommt da irgendwann mal was, aber wenn dann halt, weil es so sein soll und nicht, weil man es erzwingt. Von Saphir halte ich menschlich sehr viel. Das ist auch so einfach the realer Motherfucker, so. Den feiere ich sehr. Ich habe ja damals, wann war das, 2012, 2013, irgendwie sowas, von Mosch 36 das Mosch-Boom-Album produziert und habe die damals alle ja auch kennengelernt, nur Jizzes nicht, der war, glaube ich, damals im Knast und Maxwell war noch nicht dabei. Damals war auch 8-4 noch dabei, ne? So.
Ja.
Also mit 8-4 habe ich ja Sachen gemacht, mit Mosch habe ich Sachen gemacht. Mit Bones gab's quasi mal so ein indirektes Feature auf dem Ulf Kiffer Song, waren wir ja zusammen drauf. Und danach ist dann das so ein bisschen eingeschlafen, auch weil ich dann viel mit 8-4 und Mosch zu tun hatte, die ja zu der Zeit bei 187 ausgetreten sind. Und dann stand ich so ein bisschen zwischen den Stühlen so und weiß ich nicht, ja, war dann. Hat sich dann nicht mehr ergeben, so.
Ja.
Aber alles gut. Also, ja. Alles kann, nix muss.
Weitere Frage ist, bist du noch mit Orgi cool und kommt irgendwann noch mal was mit euch zusammen?
Cool ist, ja, weit gefasstes Wort. Also wir hatten uns jetzt bestimmt viele Jahre nicht mehr gesehen. Wir haben mal auf WhatsApp ein paar Sprachnachrichten geschickt, auf Instagram ein paar Mal geschrieben. Aber, coole Atze. Stabile Atze, ich feiere den Menschen und den Künstler auch, aber ist jetzt einfach die letzten Jahre ein bisschen eingeschlafen, aber auch da, alles kann, nichts muss, ne, locker easy. Wenn er Bock hat, gerne.
Klingt gut. Dann eine Frage, leckerstes Essen in seinem Kiez, wo er wohnt. Weiß nicht, ob da jemand deinen Wohnort herausfinden will.
Aktuell würde ich sagen, das ist Marcelli. Und die Cevicheria. Marcelli ist ein italienisches Restaurant, Gneisenau Straße, Ecke Nostitzstraße. Und die Cevicheria ist auch in der Nostitz, also von der Bergmann kommend, auf der linken Seite. Das ist halb peruanisch, halb sizilianisch, muss man aber auch auf rohen Fisch stehen. So, das ist roher Fisch eingelegt in Zitrone, Limette, Chili und solche Geschichten. Sehr, 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 sehr geiler Laden. Aber Marcelli auch, so meine zwei Favorites.
Also, Kiez. Wenn ihr mal in Berlin seid, ja.
Aber auch ein bisschen teurer, ist ein bisschen gediegener, ne? Ja. Kleine Portion, viel
Feiern,
Geld.
Ja.
Nee, nach dem Feiern, da stellst du dich bei Mustafas Gemüse-Kebab an, der leider die letzten 10 Jahre unfassbar stark nachgelassen hat, oder haust dir dann eine unfassbar eklige Currywurst bei Curry 36 rein. Aber ja, wir haben ja jetzt mittlerweile direkt am Meringdamm auch den Bürgermeister. Der hat auch, glaube ich, bis 2 oder 4 Uhr nachts offen. Also da kriegst du immer noch deinen Burger.
Man versorgt.
Ja, Mann.
Gab eine Frage zu einem alten Song von dir, und zwar Polytoxisch.
Yes.
Da wurde gefragt, wie der entstanden ist.
Ja, auf jeden Fall in irgendeinem Rausch. Wie ist der entstanden? Ich habe den geschrieben im Rahmen der Ein Herz für Drogen. Nee, der Auf Chemie und Natur Tour. Zwischen den Wochenenden hatte ich den geschrieben und dann das Video abgedreht. Und genau, der ist quasi so im Rahmen der Tour entstanden, 2014.
Ja, okay. Dann, hey, machst du eigene Social Clubs, eigener Coffeeshop? Ist da was geplant?
Da ist was geplant, ja. Aber ist noch nicht spruchreif. Und in dem Meiler-Bag ist auf jeden Fall etwas drin, womit man, sage ich mal, Vortrittsrechte bekommt. Werde ich demnächst revealen. Kann geben.
Also direkt die nächsten Projekte auch ja, auf Start.
Ja, klar. Muss. Muss immer weitergehen.
Wann hast du das erste Mal gekifft, wurde gefragt?
Mit 13,5. Also vor 25 Jahren. Ja.
Andere Frage war, hast du jemals gedacht, dass dir Daily Smoke nicht so gut tut?
Ja, habe ich bestimmt öfters mal gedacht. Ja. Das ist so. Es gibt immer mal so Phasen im Leben, wo man sich denkt, jetzt wäre vielleicht ein bisschen weniger Smoken gut, einfach weil viel zu organisieren ist oder weil man anderweitig eine Verantwortung nachkommen muss. Und klar, also ich bin ja jetzt auch kein Vollidiot, so ich kann das schon gut takten und timen und teile mir das ein. Also ich bin jetzt nicht 24/7 verhangen und verklatscht wie vor 10 Jahren. So. Das ist auf jeden Fall jetzt etwas dosierter und kontrollierter.
Daran passt gut die nächste Frage. Wie hast du den Absprung von Highlife zum Family Life geschafft?
Den habe ich zum Glück schon ein bisschen vorher geschafft, weil sonst wäre es wahrscheinlich zu drastisch geworden. Also es ist so ein gleitender Übergang über die letzten Jahre, weil ich schon länger so auch ein Problem mit Chemie hatte. Speziell Kokain und da lange probiert habe, von wegzukommen und aufzuhören. Und das war schon ein kleiner Kampf, den ich länger geführt habe und den ich dann nach und nach gewinnen konnte, zum Glück. Und jetzt bin ich wieder so auf meinem Naturals-Film. Also ich stehe auf Gras, ich stehe auf Pilze, ich nehme gern mal LSD. Aber alles, die Dosis macht das Gift, ne? Also jetzt nicht so völlig verstrahlt und verklatscht, dass man nichts geschissen kriegt, sondern dann auch wieder abgepasst. So.
Ja, wie fällt mir jetzt so spontan ein, kannst du sagen, was letztendlich so der Trick war oder wie du es geschafft hast, vom Kokain wegzukommen?
Viel Selbstdisziplin, Sport, Meditation wäre jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber schon so Selbstbestärkung und vor allen Dingen auch das Umfeld ein gutes Stück weit ändern. Ne? Also ich habe viele gute Atzen, die immer noch in diesen Kreisen verkehren und ich bin auch immer noch gut mit denen und wenn man sich sieht, ist alles tutti, aber ich guck schon, dass ich jetzt nicht jede Homeparty oder sowas mitnehme, wo ich weiß, da liegen dann irgendwelche schimmernden Kokssteine auf dem Tisch, wo ich dann irgendwie juckig werde oder sowas. Ich probiere sowas schon zu umschiffen, auf jeden Fall.
Ja, dann zwei Fragen noch zum Abschluss. Einmal, wohin auswandern?
Geile Frage. Beschäftige ich mich schon lange mit. Weil wenn hier wirklich mal die Kacke am Dampfen ist, will man, glaube ich, am wenigsten in Deutschland sein. Und dann ist noch die Frage, einfach weil brauchst ja nur die letzten zwei Weltkriege angucken. Selbst wenn wir nicht der Verursacher sind, liegt es doch nahe, dass wir irgendwie der Spielball zwischen Ost und West sein könnten. Oder es ganz einfach näher an uns heranrückt, als uns lieb ist. So, ne? Was ja mit dem Ukraine-Krieg auch schon vielen Menschen so ein bisschen bewusster geworden ist, dass es doch eigentlich gar nicht, der Krieg gar nicht so weit weg ist. Und dann ist die nächste Frage, ob man in Europa bleiben will. Für Familie und Verwandte wäre das sinnvoll, aber wirtschaftlich betrachtet als auch geopolitisch
sowohl finanziell als auch militärisch wäre es sinnvoll, eher die südliche Hemisphäre anzusteuern. Also Paraguay, Uruguay finde ich sehr interessant. Ich finde Singapur interessant, Abu Dhabi, aber auch Neuseeland, Australien. Auf jeden Fall weg, raus aus der nördlichen Hemisphäre. Das ist so, glaube ich, die Hauptpriorität die nächsten 5 Jahre.
Aber, hört sich an, dass du auf jeden Fall auf jeden Kontinent hättest du so deine Favoriten, wo du hin.
Also ich würde auch gerne hierbleiben, so, ne? Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, wenn ich sage, es entwickelt sich hier alles in eine komische Richtung. Und ich glaube, das geht vielen so.
Hast du ein bestimmtes großes Ziel im Leben? Und wenn ja, was? Wird noch gefragt.
Also ich wollte schon länger Vater werden. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Ziel. Und auch schön, das erfüllt zu haben. Vielleicht kommt da noch das ein oder andere Kind hinterher. Schauen wir mal. auf jeden Fall mit der Mutter meiner Kinder oder meines Kindes bis ans Lebensende zusammenbleiben ist noch ein großes Ziel. Und einen Baum hat man gepflanzt, ein Kind hat man bekommen, einen Hund hat man großgezogen. Jetzt wäre eigentlich so das Logische noch ein Haus bauen. Aber wer sich mit der Thematik tiefer beschäftigt und auseinandersetzt, wird auch verstehen, dass er mit totem Kapital oder gebundenem Kapital in einer Immobilie auch nicht frei ist, weil du ja trotzdem noch Grundsteuer zahlen musst, immer noch Strom bezahlen musst, Wasser bezahlen musst, außer du hast jetzt die Photovoltaikanlage auf dem Dach oder sowas. Also so wirklich autonom und autark wird man ja dann doch nicht ganz. Plus, wenn dann irgendein Kriegsfall eintreten sollte, hast du halt gebundenes Kapital in dieser Immobilie und wer kauft die dir dann ab, wenn der Krieg vor der Haustür steht, dann wie kommst du an dein Geld, Bruder? So, weißt du, deswegen ist so dieser Punkt, wo ich sage, ey, gebundenes Kapital ist eigentlich auch nicht in meinem Interesse. Also ja, eher kein
Haus bauen.
Ja, klar, irgendwo anders, dann aber in Deutschland, weil Boden und Immobilie ist in Deutschland so geisteskrank teuer. Dafür, dass ich meine Ziele zu sehr in Zukunft auch außerhalb Europas sehe, macht es halt keinen Sinn, jetzt irgendwie ein Haus zu bauen oder so. Aber das wäre noch ein Ziel, theoretisch. So mal sesshaft werden mit Frau und Kind.
Ja,
ja, alles kommt so, wie es soll. Wichtig ist, dass wir alle glücklich sind und Liebe verbreiten und einander zuhören, uns nicht spalten lassen und von Algorithmen diktieren lassen, was wir zu denken haben. Oder dass wir glauben, wir wüssten, was wir denken und wollen, aber eigentlich ist das Algorithmus gesteuert. Also Leute, Augen auf, bewusst da im Internet und auf Social Media sich rumtreiben und liebevoll miteinander sein. Ganz wichtig.
Sehr schöne Schlussworte. Sehr gut. Top. Ich danke dir für das angenehme Gespräch und wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin und ganz viel Erfolg mit deinem Album, was jetzt auch rauskommt und auch mit deiner Family und ja, alles Gute.
Freut mich sehr. Danke für die Einladung. Coole Nummer. Hat Spaß
gemacht. Sehr gerne.
Yes, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören vom Interview wie ich beim Aufnehmen und seid gehypt auf das neue Album von Herzog. Herzog spielt außerdem im September ein Release-Konzert und wir verlosen 1x2 Gästelistenplätze. Checkt mal dafür unseren Instagram-Channel deutschrap_plus. Liebe Grüße auch an Herzog und danke für das geile Interview. Und wenn ihr in Zukunft keine Interviews verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, da wir uns gerade zuhört. Außerdem gibt's jede Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag eine neue Folge Deutschrap Plus, in der wir in die neuen Songs vom Release Friday reinhören. Wir sprechen über alle Hintergrundinfos, den ganzen Deutschrap Gossip und auch über ganz aktuelle Beefs und Themen, die gerade im Deutschrap viral gehen. Also perfekt, um auf dem Laufenden zu bleiben und immer wieder neue Musik zu entdecken. Und damit würde ich sagen, hören wir uns am Montag wieder. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Macht's gut. Bleibt gesund.